Mörderische Heimatfans und Nachbarschaft, aufgepasst. Am 7. Juni ist es wieder soweit. Das große Mörderische Heimat Sommer Special 2025 findet statt. Erstmalig in dem großartigen Ambiente der Orangerie Fulda präsentieren Zeno, Shaggy und Lisa zwei packende True-Crime-Fälle zum Thema Sommer und Urlaub. Echte Fälle von Orten, die wir sonst nur von unseren Reisen kennen, bilden den Hintergrund für diesen einzigartigen Abend. Wichtig, es wird keinen Zusatztermin geben. Also seid schnell und sichert euch jetzt eure Tickets unter www.kreuz.com. Wir sehen uns in der Orangerie Fulda. Mörderische Heimat. Der Kriminalpodcast mit echten Fällen aus deiner Region wird präsentiert von der Stadt Fulda und Rhönsprudel. Der Genuss reiner Natur aus den Tiefen des Biosphärenreservats.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 66 und damit zum letzten Fall unserer Niedersachsen-Staffel. Willkommen zu Mörderische Heimat, dem True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, und das soll es ja immer noch einige geben, wir beschäftigen uns in jeder Staffel mit 6 Fällen aus einem Bundesland. Wir waren bereits in Nordrhein-Westfalen, Thüringen und Rheinland-Pfalz und befinden uns aktuell in Niedersachsen. 5 Fälle aus diesem Bundesland haben wir bereits vorgestellt und heute folgt der letzte Streich sozusagen. Fall Nummer 6 und den hat uns heute mal wieder mein geschätzter Kollege Zeno Diegelmann mitgebracht. Hallo Zeno.
Hallo Shaggy und hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. In der Tat, wir sind schon wieder am Ende einer weiteren Staffel. Gefühlt geht das irgendwie immer schneller.
Ja,
oder?
Ja.
Das ist der Wahnsinn. Aber zum Ende haben wir einen Fall, der die Staffel irgendwie ganz gut abrundet, wenn man das überhaupt so sagen darf. Denn wir haben den ersten Fall der Niedersachsen-Staffel beendet, als die Leiche der jungen Andrea K. in einem Kanal bei Balge gefunden wurde. Und wir beginnen diesen Fall nun auch wieder mit einer Wasserleiche oder vielmehr, was davon übrig geblieben ist.
Das klingt wieder nach einem äußerst intensiven Fall. Ich bin gespannt. Die Hörerinnen und Hörer der Nachbarschaft sind gespannt. Du bist bereit? Ich bin bereit. Dann legen wir los. Und wie immer beginnt Philipp und fasst uns zusammen, um was es heute gehen wird.
Im Februar 2007 macht eine Spaziergängerin bei der Okertalsperre im Harz eine grausige Entdeckung. Nahe der Staumauer treibt eine Leiche zwischen dem Treibholz im Wasser. Der Leiche fehlen Arme und Beine, sowie der Kopf. Die Ermittlungen fördern unglaubliche Dinge zutage, die bis in die heutige Zeit reichen.
Da atmen wir erstmal tief durch und fragen dich, Zeno, wo genau befindet sich dieser Stausee?
Wir befinden uns im Südosten Niedersachsens im Landkreis Goslar. Dort befindet sich der sogenannte Okerstausee. Die Staumauer ist 260 Meter lang und 75 Meter hoch. Und das Wasser wird zur Stromerzeugung verwendet und zum Teil auch zu Trinkwasser aufbereitet.
Das ist also ein großer See.
Immerhin so groß, dass dort sogar Linienschiffe für Touristen verkehren. Es gibt einen Campingplatz und mehrere Ausflugslokale. Das ist also ein durchaus beliebter Freizeitort in sehr schöner, bewaldeter Landschaft. Abends oder nachts ist es jedoch sehr ruhig dort.
Wie tief ist der See?
An seiner tiefsten Stelle ist der See rund 65 Meter tief. Das ist gar nicht so wenig, nur mal als Vergleich. Die durchschnittliche Tiefe der Ostsee beträgt gerade mal 55 Meter.
Ach echt? Das wusste ich gar nicht.
Ja, wir sind ja auch ein Podcast mit Bildungsauftrag, ne, wie wir so schön sagen.
Ja, sagen wir mal so schön. Natürlich. Ja. Okay, wir befinden uns also an diesem Stausee im Winter 2007. Und ein Fußgänger sieht etwas im Wasser.
Eine Fußgängerin, um genau zu sein. Es ist ein Freitag, nämlich Freitag, der 23. Februar. Und ja, die Frau sieht etwas unweit der Staumauer im Wasser treiben. Mhm. Als Mensch ist es zunächst nicht zu identifizieren, da eben alle Extremitäten fehlen. Bei näherem Hinschauen wird aber klar, das sind tatsächlich die Überreste eines Menschen. Die Polizei und die Feuerwehr werden verständigt, die dann auch sofort mit einem Schlauchboot die Leiche bergen.
Kann man denn überhaupt etwas zur Leiche sagen und sie zuordnen?
Ja, es ist schnell klar, dass es sich um eine männliche Leiche handelt und der Mann umgebracht wurde. Im Anschluss versuchen Taucher der Feuerwehr Northeim in der Uckertalsperre nach den noch fehlenden Leichenteilen zu suchen, aber das stellt sich als ziemlich schwierig heraus, weil der Stausee eben, wie bereits erwähnt, an manchen Stellen bis zu 60 Meter tief ist. Die Feuerwehrtaucher dürfen aber nur bis 20 Meter tauchen, also bleibt es erstmal lediglich bei dem gefundenen Torso.
Wie geht die Polizei das nun an, um herauszufinden, um wen es sich da handelt? Also Fingerabdrücke und so weiter scheiden ja aus. Eine Rekonstruktion des Gesichts ebenfalls.
Das ist in der Tat sehr schwer. Daher geht man zunächst einmal die Liste der vermissten Personen durch. Und hier stößt man schnell auf einen Mann, der erst seit vergangenem Mittwoch vermisst wird und aus Bad Gandersheim kommt. Das ist rund 50 Kilometer entfernt von der Uckertalsperre.
Was findet man da heraus? Oder besser gefragt, wen vermisst man denn dort?
Dort wurde der 35-jährige Yilmaz T. von seiner Lebensgefährtin als vermisst gemeldet. Er hatte sich von ihr am Dienstag noch ganz normal verabschiedet und war seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Weder gab es Streit in der Beziehung, noch hatte seine Partnerin irgendeine Veränderung an ihm wahrgenommen, die dazu führen konnte, dass er sich absetzt. Dagegen spricht auch, dass sich eine ganze Reihe persönlicher Gegenstände noch in der gemeinsamen Wohnung befinden. Die Freundin, mit der er zusammenlebt und die gerade erst vor 13 Monaten das gemeinsame Kind zur Welt gebracht hatte, hält es daher für ausgeschlossen, dass ihr Freund sich irgendwo herumtreibt oder spontan in Urlaub gefahren sei. Wobei sein Lebens- und Arbeitsumfeld nicht ohne ist, aber da kommen wir ja gleich näher drauf zu sprechen.
Gibt es eine Beschreibung von Yilmaz T.?
Ja, der 35-Jährige ist etwa 1,80 Meter groß und schlank, hat lange braune Haare, die er meist zu einem Pferdeschwanz gebunden trägt. Er war zuletzt mit einer Jeans und einem knielangen grünen Mantel bekleidet. Außerdem ist er Brillenträger.
So gut das klingt, mit den Angaben kann man in unserem Fall aber ja leider gar nichts anfangen. Weder seine Größe noch Haare kann man aufgrund der fehlenden Körperteile feststellen. Und seine Kleidung? Ja, oder war der Torso noch irgendwie bekleidet?
Nein, die Leiche war unbekleidet. Aber man kann natürlich einen DNA-Abgleich machen und hat sehr schnell dann eben die Bestätigung. Ja. Es handelt sich tatsächlich um die Überreste von dem vermissten Yilmaz T.
Okay.
Interessanterweise hat man sogar einen Treffer in der DNA-Datenbank gefunden, noch bevor man Vergleichsspuren aus dessen Haus auswerten kann.
Wie das?
Man hat einen Treffer in der polizeieigenen Datei, denn Yilmaz T. ist kein Unbekannter. Ich hatte es schon angedeutet, jetzt kommen wir auf das besondere Arbeitsumfeld von Yilmaz T. zu sprechen. Und da gibt es ein paar Sachen zu erzählen.
Leg los.
Yilmaz T. besitzt mehrere Bordelle und war zuvor auch schon polizeilich aufgefallen.
Vermutet man also einen Mord im Milieu?
Man schließt es nicht aus, denn auch die Obduktion des Torsos lässt weitere Rückschlüsse zu. Man findet diverse Verletzungen. Eine Stichverletzung in der Brust und eine Schusswunde im Bauch. Dazu fällt noch etwas ganz Besonderes auf.
Als wäre es nicht schon besonders genug, dass ihm Arme, Beine und Kopf fehlen.
Das stimmt, ja, aber es wird noch seltsamer, denn dem Toten wurden sämtliche Organe entnommen.
Klingt fast nach Mafia oder so. Vielleicht wollte man damit eine Botschaft senden.
Wäre eine Möglichkeit. Auch die fehlenden Extremitäten sagen etwas aus, denn diese wurden nicht einfach abgesägt, sondern fachmännisch entfernt. Und so etwas kann niemand einfach so. Die Schnitte muss ein Chirurg oder ein Metzger vorgenommen haben.
Das erinnert mich wiederum ein wenig an Jack the Ripper. Mhm. Da hat man doch auch immer davon gesprochen, dass die entnommenen Eingeweide und sonstigen Schnitte mit chirurgischem Geschick vorgenommen wurden.
Das stimmt. Ja. Ähnlich ist es ja auch, ja. Die Polizei ist sich sicher, dass das kein Amateur war. Also fragt man nochmal bei der Lebensgefährtin von Yilmaz T. nach und lässt sich den Tagesablauf seines Verschwindens ganz genau schildern.
Und was sagt sie aber?
Demnach hat sie nach dem Verschwinden ihres Partners zuerst den Bruder von Yilmaz kontaktiert. Der wusste aber auch nicht, wo Yilmaz ist. Dann sei sie mit dem Taxi losgefahren, um ihn selbst zu suchen. Das Handy von Yilmaz war nämlich ausgeschaltet.
Und somit nicht erreichbar.
Später am Abend ist sie dann mit dem Bruder zu einem weiteren Bekannten gefahren, mit dem sich Yilmaz ebenfalls treffen wollte. Der Bekannte bestätigt, dass Yilmaz bei ihm gewesen ist. Er sei dann aber weitergefahren, und zwar nach Goslar.
Aha, und da sind wir dann schon ganz in der Nähe vom späteren Fundort der Leiche.
Genau, genau. Und der Bekannte weiß sogar noch mehr. Yilmaz wollte dort zu einem Termin, um jemandem Geld zu leihen. 25.000 Euro. Der Freundin fällt dann auch noch ein Name in diesem Zusammenhang ein, nämlich der Vorname Jens.
Und können die Ermittler damit was anfangen?
Zunächst nicht, aber man findet zumindest den Wagen von Yilmaz, und zwar in Seesen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelblauen Minivan, einen Ford Galaxy mit dem Kennzeichen NOM für Northeim, ZC278. Seesen selbst liegt rund 15 Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Genau, interessanterweise, zwischen Bad Gandersheim und Goslar.
Und im Wagen findet man auch keine weiteren Beweise?
Zunächst nicht, nein. Allerdings kann man die Mobilfunkdaten von Yilmaz T. auswerten, und die besagen, dass sein Handy zuletzt in einer Funkzelle in Fienburg eingeloggt war. Außerdem hat die Polizei weitere Ermittlungen bezüglich des Mannes angestellt, mit dem Yilmaz T. sich noch treffen wollte.
Dieser Jens.
Genau, ja. Der.
Ja. Und kommt man da weiter?
Ja, zumindest insofern, als dass man parallel auch die Geschäftspartner von Yilmaz T. überprüft. Und da gibt es tatsächlich einen Jens. Mhm. Nämlich Jens S. Und jetzt rate mal, wo der wohnt.
In Fienburg.
Richtig, ja. Treffer. Genau so ist es.
Hast du Infos für diesen Jens?
Ja, habe ich. Jens S. ist 46 Jahre alt. Er hat sich von seiner Frau Roswitha S. getrennt und hat seither einen Hang zum Rotlicht. Und zwar nicht irgendwelche Kontakte. Jens S. hat 300.000 Euro in die Beteiligung eines Bordells gesteckt. In das Estrifi in der Nähe von Bad Gandersheim. Und das gehört Yilmaz T.
Aha.
Mit dem Versprechen auf hohe Rendite steigt Jens S. damals mit in das Bordell ein. Es wurde angeblich was versprochen, monatliche Zinsen von 30.000 Euro wurden von Yilmaz dem Jens versprochen, aber die wurden nicht ausgeschüttet.
Das heißt, Jens S. ist auch Bordellbesitzer oder Zuhälter?
Na, im öffentlichen Leben hat er damit sogar gar nichts zu tun. Er ist eher ein stiller Beteiligter, würde ich sagen. Mhm. Aber sein Beruf ist dennoch von großem Interesse für die Ermittler, denn jetzt spitzt die Ohren. Jens S. ist von Beruf Metzger.
Ah, okay, ich verstehe. Ja. Wir wissen ja, dass die Leiche von Yilmaz T. von jemandem zerteilt wurde, der Vorkenntnis in diesem Bereich haben muss. Ein Chirurg oder eben auch ein Metzger. Ein Metzger, der zufälligerweise auch noch in das Bordell des Opfers investiert hatte.
Ja, genau. Also fährt die Polizei nun nach Fienburg in die Metzgerei von Jens S. Der bestätigt zwar, dass er durchaus Geschäfte mit Yilmaz T. gemacht habe, aber nichts mit seinem Verschwinden zu tun habe.
Aber das wäre schon ein großer Zufall, wenn das Handy des Opfers sich dort vor Ort eingeloggt hätte und dieser Jens nichts damit zu tun hat.
Ja, das findet die Polizei auch und konfrontiert den Metzger auch mit dieser Erkenntnis. Und jetzt gibt Jens S. doch zu, dass Yilmaz T. bei ihm war, aber wieder weggefahren sei. Was ja wiederum zu dem in Seesen abgestellten Auto passen könnte, dem Ford Galaxy.
Das stimmt. Andererseits kennen wir das ja auch schon von vorigen Folgen und Fällen. Der Beschuldigte gibt immer nur genauso viel zu, wie er ihn nicht mehr leugnen kann.
Ja, und so ist es auch in diesem Fall. Ja. Daher entschließt sich die Polizei dazu, den ganzen Laden, die ganze Metzgerei auf links zu drehen, was natürlich in einer Metzgerei mit Schlachtraum unfassbar viel Arbeit bedeutet.
Klar, weil man ja überall Blutspuren findet und die dann erstmal auswerten.
Also du sagst es.
Ja.
Man untersucht insgesamt alleine 70 Messer, mit denen man jemanden zerlegen könnte. Und überall gibt es natürlich Blutspuren, das ist ja nichts Besonderes. Wobei es auffällig sauber in der Metzgerei ist. Gerade so, als sei vor kurzem erst einmal groß sauber gemacht worden. Man findet auch chemische Reinigungsmittel, aber alles kann natürlich auch ganz normal aufgrund der Metzgerei genutzt worden sein.
Ihrer Aufwand.
Ja, in ihrer Aufwand, und es bleibt nicht nur bei der Metzgerei, die untersucht wird. Auch der Wagen von Jens S. wird auf Spuren untersucht, ein Mercedes G-Klasse. Und siehe da, man findet darin DNA-Spuren von Yilmaz T.
Ha, wie erklärt er die jetzt?
Der Jens? Die Schlinge zieht sich jetzt immer mehr zu um seinen Hals von dem Jens. Spätestens als man auch in der Metzgerei im Zerlegeraum Spuren von Yilmaz T. nachweisen kann, bringt alles Leugnen nichts mehr, und Jens S. gibt zu, dass er Yilmaz T. erschossen hat. Allerdings sei das alles aus Notwehr geschehen. Er zeigt den Beamten bereitwillig vor Ort sogar, wo das ausgetretene Projektil in der Wand steckte. Das habe er dann rausgeholt und in der Toilette runtergespült. Mhm. Da haben wir auch übrigens ein Foto von, also von dem Einschussloch in der Wand, nicht von der Toilette.
Ja, okay. Wir fassen kurz zusammen. Jens S., ein Metzger aus Fienburg, investiert 300.000 Euro in ein Bordell von Yilmaz T. Man verspricht ihm eine hohe Rendite, aber die zahlt Yilmaz T. nicht aus, oder wie?
Ja, genau. Jens S. gibt an, dass Yilmaz T. ihn betrogen habe und es nie zu einer Ausschüttung von irgendwelchen Geldern kam. Mhm. Um mit ihm das Thema zu klären, habe er Yilmaz dann nach Fienburg gelockt, unter dem Vorwand, dass er 25.000 Euro bräuchte, die ihm der Bordellbesitzer leihen sollte. Beim Gespräch kam es dann zum Streit und Yilmaz T. hätte ihn angegriffen und er habe sich lediglich mit der Waffe verteidigt.
Aber warte mal kurz, gab es neben der Schussverletzung denn nicht auch noch diese Stichverletzung?
Sehr gut, Shaggy, gut aufgepasst. Und genau dazu schweigt Jens S. beharrlich. Was natürlich auffällig ist. Warum sollte jemand noch erstechen, wenn er ihn doch schon zuvor erschossen hat?
Und warum hat er ihn dann zerteilt und ausgeweidet, wenn es doch nur Selbstverteidigung war? Ja. Das macht auch wenig Sinn, oder? Sagt er etwas dazu?
Ja, angeblich hatte er nur Angst vor der türkischen Familie von Yilmaz T. und dass sie ihn im Anschluss lynchen würden. Deswegen habe er alles vertuschen und die Leiche beseitigen wollen.
Und das Auto, der Ford Galaxy, wie hat er den denn nach Seesen dann gebracht?
Laut seiner Aussage hat er den Wagen seines Opfers zunächst nach Seesen gefahren, sei dann mit einem Auto mitgetrampt, das ihn mit zurück in die Metzgerei gefahren habe und habe dort dann die Leiche von Yilmaz T. zerteilt und die Innereien in den Abfalltonnen mit den restlichen Fleischabfällen der Metzgerei entsorgt.
Kann man das noch irgendwie überprüfen?
Den angeblichen Fahrer, mit dem er getrampt sei, kann man nicht ausfindig machen. Daher konzentriert man sich auf die Schlachtabfälle.
Werbung.
Shaggy, in knapp einem Monat ist es wieder soweit. Du weißt, was da ansteht.
Klar, das Sommer-Event für uns und für alle Hörerinnen und Hörer von Mörderische Heimat. Unser jährliches Sommer-Special.
Genau so ist es. Am 7. Juni kommen wir in die Orangerie nach Fulda. Mit im Gepäck haben wir zwei neue Fälle zum Thema Sommer und Urlaub.
Ich bin mir sicher, dass du dafür wieder zwei ganz besondere Fälle finden wirst, die wir dann unserer Fanbase, also unserer Nachbarschaft, in dem wunderschönen großen Saal der Orangerie zum Besten geben können.
Ja, da bin ich auch sehr optimistisch. Ich habe die beiden Fälle auch schon zusammen. Allerdings bin ich da beim Recherchieren auf einen interessanten Fakt gestoßen, sodass es sein könnte, dass es sogar drei Fälle werden, Shaggy. Oder sagen wir mal zwei Orte mit drei Fällen, so eher.
Ja, also, ja. Das klingt wie so eine Art True Crime Happy Hour. Zahle zwei und du bekommst den dritten Fall umsonst.
Ja, da bist du gar nicht so weit weg von, das stimmt. So in der Art könnte ich mir das vorstellen. Und ich hoffe, dass unsere Nachbarschaft sich ebenso auf das Sommer-Special am 7. Juni freut wie Lisa, du und ich.
Also wenn ich mir den Vorverkauf so ansehe, dann ist das auf jeden Fall so, würde ich sagen. Aber da haben wir ja sowieso die allerbesten Fans, die man sich nur wünschen kann.
Das stimmt allerdings. Wie sieht es denn aus beim Vorverkauf? Du hast das immer so ein bisschen im Blick.
Ja, es sind nur noch 4 Wochen, es geht also auf die Zielgerade und die meisten Tickets sind tatsächlich schon verkauft. Und, sagen wir mal explizit, es ist nochmal dazu, beim Sommer-Special gibt es keinen Zusatztermin.
Richtig.
Es ist also immer ein einmaliges Erlebnis. Das ist anders als bei unseren Shows im Januar, die übrigens auch schon zur Hälfte ausverkauft sind.
Ja, Wahnsinn, oder? Ja, vielen Dank an euch da draußen. Auch da solltet ihr nicht allzu lange warten mit den Januar-Shows. Wir wissen, dass gerade diese Januar-Shows meist schon Monate vorher ausverkauft sind.
Ja, und ähnlich ist es beim Sommer-Special.
Ja, und da wir wissen, dass diese Karten vom Sommer-Special sehr begehrt sind, haben wir wieder mit unserem Partner IBB House of Engineering gesprochen. Unsere Partner erhalten ja immer ein Kartenkontingent von uns. Und Shaggy, wir haben mit IBB einen wirklich geilen Partner an unserer und auch eurer Seite, oder?
Ganz genau, denn IBB stellt euch kostenfrei 5x2 Karten fürs Sommer-Special am 7. Juni zur Verfügung. Alles, was ihr machen müsst, ist folgendes. Schickt uns bei Facebook oder Instagram eine Nachricht mit IBB Herz-Emoji Nachbarschaft, also IBB Loves Nachbarschaft. Die Gewinner werden dann von uns benachrichtigt und das ist noch nicht alles, Zeno.
Nein, denn wir haben uns gedacht, wenn IBB schon sowas Cooles für euch macht, dann wollen wir das irgendwie auch noch aufwerten. Daher koppeln wir daran für die Gewinner ein Meet and Greet mit uns. Das heißt, wir treffen uns mit euch vor der Show, machen ein paar Fotos, quatschen ein bisschen und wir zeigen euch wie ja, unspektakulär es hinter der Bühne so zugeht bei uns.
Ja. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Nach der Show gibt es zwar natürlich dann auch wieder die Chance auf Fotos, Autogramme und so weiter, aber in so einem kleinen Kreis ist das natürlich nochmal etwas ausführlicher. Bei uns dann Backstage.
Ja, und wenn ihr Glück habt, seht ihr Shaggy also noch in der Unterhose, bevor er seinen das bekannten Anzug anzieht. Ja. Oder mich, wie ich aufgrund meiner Unfähigkeit wieder gestresst an der Einrichtung der Präsentation verzweifle. Ne?
Noch wahrscheinlicher. Oder Lisa, wie sie dreimal ihre Ohrringe wechseln muss, weil sie am Mikrofon das Headset so klappert.
Ja, alles schon da gewesen. Ne?
Ja, alles schon ja da das gewesen. Stimmt. Alles schon da gewesen. Ja. Jedenfalls wisst ihr, was ihr zu tun habt, wenn ihr all das erleben wollt. Ich wiederhole nochmals, schreibt uns bei Instagram und Facebook eine Nachricht mit folgendem mir halt IBB Herz-Emoji Nachbarschaft.
Genau, IBB Loves Nachbarschaft sozusagen. Und falls ihr uns weder bei Instagram oder Facebook folgt und dennoch die Karten und das Meet and Greet gewinnen wollt, dann kann ich euch sagen, das geht natürlich nicht. Also ihr müsst uns schon folgen dabei Facebook
ja, oder also Instagram. Das muss schon drin sein. Ja, also ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Schreiben, gewinnen, treffen.
In dieser Reihenfolge. Und wir freuen uns auf die Gewinnerinnen und Gewinner und bedanken uns nochmals ganz herzlich bei unserem Partner IBB House of Engineering, der das für euch möglich gemacht hat. Lasst mal ein wenig Liebe für IBB da.
Das sage ich auch gerne nochmal zum Abschluss, den vollständigen Claim von unserem Partner IBB House of Engineering, wo traditionelle Ingenieurskunst auf Kreativität und Innovation trifft.
Werbung Ende.
Man kontrolliert die Schlachtabfälle in der zuständigen Tierkörperbeseitigungsanlage und hier gibt es die Aussage eines Ermittlers, die ich ziemlich anschaulich finde, möchte ich sagen, denn er sagt schon beim Durchsuchen der Schlachtabfälle vor Ort ist ihm sofort das leuchtend gelbe Fett aufgefallen, das zwischen all den anderen Innereien so richtig rausgestochen habe. Mhm. Denn tierisches Fett, wie von jungen Schweinen, sei hell und fast so elfenbeinartig, wohingegen menschliches Fett dieses stechend gelbliche in sich
trägt.
Ja, ich fand das auch sehr bildhaft und ich habe sogar Bilder davon gefunden, aber ich denke mal, die werden wir hier nicht zeigen, vielleicht vom Pixel, aber das muss nicht unbedingt sein.
Lass mal. Das erinnert mich an unseren damaligen Fall vom Kannibalen von Rothenburg.
Ja.
Da hattest du auch diese Bilder angesehen.
Ja, richtig? Stimmt. Ja, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch wieder daran. Und es stimmt, diese gelbe Farbe hat er auch so ziemlich rausgestochen.
Das, total was richtig. Die Ermittler dort also finden, sind die Innereien von jemals Tier.
Magen, Darm, Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, diese ganzen Dinge. Ne? Die restlichen Körperteile hat Jens S. dann im See versenkt.
Hat man die denn mittlerweile gefunden?
Zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber jetzt schickt man nochmal einen Tauchroboter der Bundesmarine auf den Grund des Okersees. Und tatsächlich, man findet hier die Arme und Beine des Opfers. Und auch dessen Kopf.
Es stimmt also, zumindest was Jens S. dazu gesagt hat. Aber so ganz scheint er ja noch immer nicht mit der ganzen Wahrheit rausrücken zu wollen. Warum tut er das? Oder sagen wir es anders, welche Fragen sind denn noch offen?
Naja, für die Ermittler stellt sich zum Beispiel die Frage, wie er das zeitlich alles geschafft haben will. Also Gilmarts T. zu töten, den Wagen von ihm nach Seesen zu fahren, dann angeblich wieder per Anhalter zurückzukommen, die Leiche zu zerteilen und auszuweiden, den Torso und die Extremitäten dann wieder im eigenen Wagen zum See gefahren zu haben, um ihn dort dann reinzuwerfen. Mhm. Dann wieder zurückzufahren, alles chemisch zu reinigen und am Morgen die Metzgerei zu öffnen, als wäre nichts geschehen.
Ja, das ist schon viel, stimmt.
Mhm.
Aber gibt es denn Verdächtige, die ihm da geholfen haben könnten?
Die gibt es durchaus. Mhm. Besonders der Sohn von Jens S. gerät in den Fokus der Ermittlungen. Der Sohn heißt Joel und ist 26 Jahre alt. Und, Achtung, welch Überraschung, Joel ist ebenfalls Besitzer eines Bordells. Er hat mit Unterstützung seines Vaters das Bordell Akropolis in Goslar aufgemacht.
Ja, da geht's aber ganz schön rund in der Region.
Das scheint so, oder? Jedenfalls hat Joel für den Tatabend ein Alibi. Der Türsteher des Bordells bestätigt die Aussage Joels, dass er den ganzen Abend über in dem Bordell war. Mhm. Und so kommt es vor dem Landgericht eben lediglich zum Prozess für Jens S.
Der weiterhin auch behauptet, dass er das allein getan hat und aus Notwehr.
Genauso ist es. Allerdings nutzt ihm das wenig, denn durch seine nicht sehr kooperative Art und dem Verschweigen von weiteren Details, wie etwa der Herkunft der Stichverletzung, die du schon erfragt hast, verurteilt das Landgericht Braunschweig ihn letztlich zu einer lebenslangen Haftstrafe.
Wie, und das war's jetzt?
Natürlich nicht. Ja. Denn anderthalb Jahre später geht ein Brief in der Redaktion bei der Goslarschen Zeitung ein. In dem anonymen Schreiben wird behauptet, dass der Bruder des Opfers Yilmaz T. habe töten lassen.
Der Bruder?
Ja. Und nicht nur das, dem Brief sind Fotos vom Tatort beigefügt, die ebenfalls Jens S. wohl entlasten sollen.
Wie jetzt?
Naja, auf dem Foto sieht man das angebliche Opfer Yilmaz T. am Boden der Metzgerei im Zerteilraum liegen. Daneben kniet ein Mann, der definitiv nicht Jens S. ist, den man aber auch nicht vollständig sieht auf dem Foto.
Was hat das zu bedeuten? Also sind hier tatsächlich noch andere Personen im Spiel, die man bisher nicht auf dem Schirm hatte?
Ja und nein, möchte ich sagen. Ja, es sind tatsächlich noch andere Personen im Spiel. Nein, niemand, den man bisher noch nicht auf dem Schirm hatte. Denn die Fotos werfen mehr Fragen auf, als sie Antworten geben. Die Position und die Kleidung des Toten auf dem Boden stimmt erstens mal überhaupt nicht mit dem toten Yilmaz überein. Mhm. Und dazu wirkt das ganze Foto irgendwie gestellt. Die Haut des angeblichen Yilmaz ist viel zu hell. Die Blutspuren passen nicht zu einer Stichwunde, sondern sehen nachträglich irgendwie so hingekleckert aus.
Okay.
Und auf einem Foto sieht man am Rand sogar noch die Flasche stehen, mit dem das Fake-Blut verteilt wurde. Außerdem sieht man noch einen Mülleimer auf dem Foto, den es zur Tatzeit noch gar nicht in der Metzgerei gegeben hatte.
Es handelt sich also nachweislich um eine Täuschung.
Ja, dieser Mülleimer wurde zum Beispiel laut der Ex-Frau von Jens S. erst nachweislich ein Jahr nach der Tat gekauft. Es ist ein sehr schlecht gemachtes Video. Ne? Also die Frage, die die Ermittler beschäftigt, kreist daher vielmehr darum, wer das gemacht hat. Und warum? Warum fertigt man so ein Video an oder Foto an vielmehr? Mhm. Denn derjenige muss zumindest ja Zugang zur Metzgerei haben. Da wurden die Fotos ja gemacht. Also was denkst du jetzt?
Naja, wenn man einen anderen Täter präsentieren könnte, würde das natürlich zuallererst dem Verurteilten Jens S. helfen.
Mhm.
Aber der kann das ja nicht gefaked haben. Der sitzt ja im Gefängnis.
Das stimmt. Aber sein Sohn, der lebt in Freiheit. Also widmet man sich nochmals Joel S., der mittlerweile übrigens in Augsburg unter einer neuen Identität lebt.
Warum das?
Joel S. wurde aus dem Umfeld des Mordopfers Yilmaz T. wohl massiv bedroht und bekam von der Polizei daher eine neue Identität und zog unter strikter Geheimhaltung nach Augsburg, wo er seitdem unauffällig unter einer neuen Identität lebt. Er hat Angst vor der Rache der Hinterbliebenen der Familie von Yilmaz T. gehabt.
Okay, heißt es dann, dass die Ermittler sich dann ihm widmen?
Sie leiten Ermittlungen ein und durchsuchen sowohl dessen Wohnung als auch die Zelle und den Schriftverkehr von Jens S. mit seinem Sohn. Und man erkennt, dass Jens S. tatsächlich heimlich Anweisungen aus dem Gefängnis herausgegeben hat, die zum Inhalt hatten, falsche Beschuldigungen zu streuen. Auch die Anweisungen für dieses Fake-Video stammen von Jens S.
Ach, schau an.
Und die Ermittlungen fördern noch weitere interessante Fakten zutage. Nämlich, dass Andreas H., das ist der Türsteher, der Joel S. damals sein Alibi gegeben hatte. Und du erinnerst dich an den Puff?
Ja, klar.
Der hatte gelogen. Joel war am Tatabend gar nicht in dem Bordell und Andreas H. auch nicht. Und so klicken bald darauf auch in Augsburg die Handschellen und Joel S., als auch übrigens Andreas H., werden in Untersuchungshaft genommen. Und jetzt kommt die ganze Geschichte zum Vorschein.
Das heißt, der Sohn hängt doch tiefer mit drin in der Sache.
Sogar viel tiefer. Ja. Jens S., sein Sohn Joel, sowie dieser Türsteher Andreas H. hatten alles vorab geplant. Man wollte Yilmaz T. zur Herausgabe der 300.000 Euro zwingen, die man in das Bordellprojekt investiert hatte. Dazu lockte man Yilmaz T. unter dem Vorwand in die Metzgerei, dass man 25.000 Euro von ihm leihen wolle, das stimmt. Während Andreas H. wohl draußen Schmiere stand, schlägt Joel S. hinterrücks mit einem Totschläger auf Yilmaz T. ein, und zwar auf dessen Kopf. Doch der geht nicht K.O. wie geplant, der wehrt sich.
Sie müssen ihren Plan also ändern.
Ob sie ihn von Anfang an ermorden wollten, ist nicht klar. Aber eins ist klar, jetzt läuft alles definitiv anders als geplant. Jens S. greift zu seiner Waffe und gibt einen Schuss auf Yilmaz T. ab. Er trifft ihn in dessen Bauch. Yilmaz T. sackt zusammen, lebt aber immer noch.
Also auch wirklich nichts mit Notwehr.
Nein, nichts mit Notwehr, gar nichts. Vater und Sohn schleppen Yilmaz T. dann gemeinsam in den Zerteilraum der Metzgerei. Wie gesagt, Yilmaz T. lebt noch. Dann versetzt Joel mit einem 20 Zentimeter langen Schlachtmesser den tödlichen Stich direkt ins Herz auf den am Boden liegenden Yilmaz. Im Anschluss fahren Joel und Andreas H. dann den Ford Galaxy nach Seesen, während Jens S. in der heimischen Metzgerei die Leiche zerteilt. Später entsorgen Vater und Sohn den restlichen Torso dann in der Uckertalsperre.
Oh, das heißt, sie haben weder das Geld bekommen noch irgendwas gewonnen. Außer, dass sie zum Mörder wurden.
Gut gesagt, ja, so ist es. Und somit wird auch Joel S. und Andreas H. der Prozess gemacht. Und dieser endet im Januar 2011 auch mit langjährigen Haftstrafen für die beiden. Joel S. ist nun 28 Jahre alt und bekommt lebenslänglichen. Der mittlerweile 36-jährige Türsteher Andreas H. erhält 3,5 Jahre wegen Falschaussage und Beihilfe zum Mord und schwerer Körperverletzung.
Und somit sitzen letztlich alle drei Täter hinter schwedischen Gardinen.
Übrigens bekommt der Anwalt von Jens S. und seinem Sohn auch noch ein 1-jähriges Berufsverbot, weil er in seiner Kanzlei die Darsteller und Beteiligten bezahlt hatte, die für dieses Fake-Video und diese Bilder sorgen, das zur Entlassung von Jens S. dienen soll.
Das ist ein richtiges Schmierentheater. Ein
volles Programm. Aber auch das ist noch nicht ganz das Ende dieser Geschichte. Wir kommen nun in die nahe Vergangenheit. Wir werfen einen Blick in den Dezember 2023. Jens S. und sein Sohn Joel sitzen beide noch im Gefängnis, als es zu einer weiteren Strafe kommt. Denn der mittlerweile 62-jährige Jens S. hat im Gefängnis mit Drogen gedealt.
Ein Metzger auf Abwägen. Morden, jetzt dealen.
Das wäre auch ein guter Folgentitel. Ein Metzger auf Abwägen.
Ja, stimmt. Das hat man.
Übrigens hängt natürlich auch wieder Sohnemann Joel, mittlerweile 41 Jahre alt, mit in der Sache.
Was genau haben Sie gemacht?
Ein 58-jähriger Mitangeklagter hatte eine Zeit lang gemeinsam mit Jens S. in der JVA Wolfenbüttel eingesessen. Der Mitangeklagte hatte gleich zu Beginn des Prozesses ein umfangreiches Geständnis abgelegt und ausgesagt. Demnach hatte er, nachdem er wieder draußen war, weiterhin Kontakt zu Jens S. gehabt. Ab dem Frühjahr 2021 habe der 62-jährige Jens S. dann bei ihm telefonisch Drogenbestellung aufgegeben. Er sei dann auf Bitten von Jens S. zu mehreren Treffen mit ihm komplett unbekannten Personen gefahren, unter anderem nach Hannover, Northeim, Braunschweig und Fienburg. Dort habe der Mitangeklagte dann von den Kontaktpersonen die Materialien zum Präparieren von Briefen erhalten. Er habe dann entsprechend der Anweisung von Jens S. DIN A4 Bögen mit den illegalen Drogensubstanzen gedrängt und diese in einem dicken Album über die Geschichte des FC Bayern gepresst und getrocknet.
Es musste der FC Bayern sein.
Es ist bezeichnet, dass es ausgerechnet der FC Bayern sein muss, oder? Es ist der Wahnsinn. Anschließend habe er die mit psychoaktiven Stoffen getränkten Papiere an Häftlinge in verschiedenen Justizvollzugsanstalten verschickt. Teilweise seien die Briefe als Anwaltspost getarnt gewesen, also eigentlich ein cleverer Plan.
Und das ist dann aufgefallen, dass die plötzlich alle so viel Post von ihren Anwälten bekamen, oder
wie? Ja, im Prinzip ja, ne? Den Justizbeamten fiel das dann irgendwie auf. In mehreren Haftanstalten wurden die Justizbeamten auf verdächtige Postsendungen aufmerksam und beschlagnahmten die Briefe. Im Sommer 21 durchsuchten Polizisten dann unter anderem die Wohnung und die Arbeitsstätte des 58-jährigen Mitangeklagten und auch dort fanden sie neben verdächtigen Substanzen und einschlägigen Utensilien auch einen USB-Stick, auf dem die Absender- und Empfängeradressen und gefälschten Anwaltsschreiben gespeichert waren.
Und so kamen sie auch auf die Schliche von Jens S.
Ja, der gesteht dann auch, bei dem früheren Knastkumpan die psychoaktiven Stoffe da bestellt zu haben. Die Begründung des Ganzen finde ich aber wieder spannend. Kommt so ein bisschen in unseren Fall mit rein. Jens S. begründet nämlich die Drogendealerei damit, dass ihn Mitgefangene unter Druck gesetzt hätten. Er habe eigentlich seinen Sohn nur eine Freude machen wollen. Also Joel, denn eine der mit illegalen Substanzen präparierten Sendungen war auch an Joel adressiert. Er habe Joel zu seinem Geburtstag etwas Gutes tun wollen.
Fürsorglich. Was schenkt man seinem Sohn? In Drogen gedrängtes Papier zum Heimwerk.
Ja, alles Gute zum Geburtstag. Ja. Joel erhält wegen versuchten Inverkehrbringens von psychoaktiven Stoffen eine Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 5 Euro. Also insgesamt sage und schreibe 75 Euro. Jens S. erhält für sein besonderes Geburtstagsgeschenk, möchte ich es mal nennen, allerdings einen Strafnachschlag von 1 Jahr und 10 Monaten.
Kommt noch was oder war es das?
Bis dato war es das. Ja. Aber ich möchte meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass da nicht irgendwann nochmal was kommt. Wenn dem so ist, reichen wir das natürlich nach. Aber das war es mit unserem Fall. Der Torso von Goslar mit dem Untertitel Ein Metzger auf Abwägen.
Ein Metzger auf Abwägen. Zeno, vielen Dank für diesen sehr besonderen Fall, mit dem wir nun unsere Akte Niedersachsen tatsächlich schließen. Ja. Denn das war unsere letzte Folge aus dem Bundesland Niedersachsen.
Ja, da müssen wir Abschied nehmen, ne?
Wo wir mit Mörderischer Heimat als nächstes unser Zelt aufschlagen, erfahrt ihr im nächsten Extra, das wir ausstrahlen. Datum geben wir bei Instagram und Facebook bekannt. Wir freuen uns schon sehr. Wir hoffen, ihr auch. Bis dahin verabschieden wir uns für heute. Das war Mörderische Heimat, der True Crime Podcast mit echten Fällen aus deiner Region. Es verabschieden sich für heute Shaggy Schwarz
und Zeno Diedelmann.